ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Der Poker um Grönland hat in dieser Woche einen neuen Höhepunkt erreicht. In Davos hat US-Präsident Donald Trump seine Übernahmepläne abgeschwächt und redet jetzt von einem Grönland-Abkommen. Zugleich hat er seine angedrohten Strafzölle gegenüber Europa zurückgenommen. Doch es bleibt kompliziert. Vordergründig geht es im Grönland-Streit um geostrategische Fragen und Sicherheitspolitik, aber immer wieder wird auch von Grönlands großer Rohstoffschatzkammer gesprochen. Es geht um Öl und Gas, Gold, Kupfer, Zink, seltene Erden. Doch würde sich der Abbau im ewigen Eis wirklich lohnen? Darüber reden wir mit Harald Elzner. Er ist Geologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Ich grüße Sie.
Grüße, Herr Kochale.
Welche Rohstoffvorkommen erscheinen denn als besonders attraktiv auf Grönland?
Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht, einfache Literaturauswertung. Damals war Herr Trump noch nicht in unserem Sinne. Und haben mal geguckt, wo gibt es besonders großes Potenzial, wo gibt es großes Potenzial, wo wird gerade exploriert, also erkundet. Und haben also tatsächlich festgestellt, das größte Potenzial ist für Gold. Immer interessant, Platin-Gruppenmetalle, das sind also Platin und Palladium, die in Abgaskatalysatoren drin sind. Das sind die seltenen Erden, über die jetzt alle reden. Das ist Uran, teilweise vergesellschaftet mit seltenen Erden. Und das ist ein chemischer Stoff Strontium, der im Augenblick nicht von Interesse ist. Also das sind die vier großen, Gold, Platin, seltene Erden und Uran. Und dann haben wir aber noch ein paar schöne Lagerstätten, durchaus von Interesse sind. Das ist Eisenerz, das ist Blei, Zink, Sie haben es ja schon genannt. Das ist Molybden, ein Stahlveredler. Wir haben Beryllium, Lithium, über das jetzt alle sprechen, und Niob. Und dann gibt es noch viele andere Rohstoffe, die aber ferner liefen oder ferner laufen.
Ja, in aller Munde sind die seltenen Erden. Also wie groß sind da tatsächlich die Vorkommen auf Grönland?
Also wir haben auf Grönland mehrere Vorkommen von seltenen Erden. Von Bedeutung sind zwei. Das eine ist das fünftgrößte bekannte seltene Erdenvorkommen der Erde. Das ist Kvanefjeld, das ist im Besitz einer australischen Firma. Leider hat es neben seltenen Erden auch Uran. Und es gab im Jahr 2021 den Uranium Act der grönländischen Regierung, die verbietet den Abbau von uranhaltigen Mineralien. Das heißt, die Firma hat keine Lizenz bekommen und hat im Jahr 2023 die grönländische Regierung verklagt auf immerhin 11,3 Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Und wir haben weiter südlich das größte Vorkommen an schweren, seltenen Erden auf der Erde, größer als alle chinesischen Vorkommen zusammen. Und das ist natürlich das, wo Herr Trump gerne hin möchte. Schwere, seltene Erden, da ist er zu 100% abhängig von China. Und er meint ganz einfach, wenn das sein Vorkommen wäre, dann wäre er endlich unabhängig von den Chinesen. Und das sind sicherlich Vorkommen, die für die amerikanische Regierung und für Präsident Trump von besonderem Interesse sind.
Ja, aber wie schwierig ist es nun, an die Rohstoffe Grönlands zu kommen?
Ja, man muss sagen, dass unter dem ewigen Eis, das immer noch mehrere Kilometer Dicke hat, kein Mensch erkundet, weil es einfach viel zu teuer ist. Es gibt keine Erkundungsverfahren, um dort festzustellen, was dort für Mineralien liegen. Wir gucken uns also an, was das Eis schon in den letzten Jahrhunderten freigelegt hat. Die Wikinger waren ja auch schon vor vielen Jahrhunderten da. Und das ist der eisfreie Küstenraum. Und dort liegen die Lagerstätten, über die wir jetzt reden, die jetzt bekannt sind. Also nicht unter dem Inlandeis, sondern am Rande des Inlandeises.
Also Grönland ist ja riesig, aber da in der Mitte irgendwas anzufangen, das ist schlichtweg illusorisch. Das macht man nicht.
So ist es.
An den Rändern ist aber viel mehr zu holen. Was ist da passiert in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten mit dem Eis?
Das Eis an diesen Stellen ist also schon seit Jahrhunderten abgeschmolzen. Wie gesagt, es waren ja die ersten Wikinger dort, die die Insel erkundet haben. Für die war es schon grün, wollten auch so ein bisschen Werbung machen für ihren Verwandten in Norwegen und in Dänemark, doch mal vorbeizukommen. Da spricht man nicht von Island, der Eisinsel, sondern von Grönland, der Grüninsel. Und so ist es tatsächlich, dass im Südwesten von Grönland auch mal Temperaturen bis maximal 20 Grad auftreten. Und hat dann dort abgebaut ein bisschen Graphit, also das ist das Mittel, was damals in Bleistiftminen geht oder als Schmiermittel. Man hat Kohle abgebaut, man hat ein bisschen Marmor rausgeholt, also Naturwerkstein. Und später hat man sich angeguckt, was sonst da war. Man hat Kupfer abgebaut, auch schon für über 170 Jahren gab es die erste Kupfermine, aber alles in ganz bescheidenem Maßstab. Und der letzte große Rohstoff, der abgebaut wurde, war ein Natrium-Aluminium-Fluorid, nennt sich Kryolit. Braucht heute kein Mensch mehr, das wird künstlich hergestellt, die Lagerstätte ist auch ausgebeutet. Und dann tat sich über lange Jahre, Jahrzehnte gar nichts mehr. Und dann hat man angefangen, ein kleines Goldvorkommen auszubeuten. Das war 2004 bis 2008 das erste Mal in Produktion. Dann nochmal ein paar Jahre später, also immer wenn der Goldpreis hoch war oder es interessant war, ist man Richtung Gold gegangen. Das ist hier immer noch ein interessanter Rohstoff. Jetzt sind die auch 2024 wieder in Produktion. Also wir haben im Augenblick auf Grönland tatsächlich nur drei Rohstoffe, die abgebaut werden. Alle sprechen von Grönland, der Schatzkammer. Und in Wirklichkeit sind es nur drei Rohstoffe, die sich zurzeit lohnen. Das ist Gold. Ein kleines Goldvorkommen. Wir haben einen Feldspat-Rohstoff, einen Ersatz für Feldspat, das ist ein Massenrohstoff. Der geht in die USA und Kanada für die Herstellung von Glas und Keramik. Also sicherlich kein Grund, nur in Grönland zu erobern, in welcher Art und Weise auch immer. Und dann gibt es noch Edelsteine, es gibt Rubine, das sind aber rosafarbene Rubine. Die guten Rubine kommen aus Myanmar, das sind die dunkelroten. Grönland gibt es also eine rosafarbene und die werden dann an Tagestouristen verhökert. Also so richtig großer Abbau ist das noch nicht auf Grönland.
Nun schreitet der Klimawandel voran. Was könnte sich dann in den nächsten Jahrzehnten auch unter diesen Abbaubedingungen von Grönland ändern und vielleicht besser darstellen, als es jetzt tut?
Ja, besser ist immer relativ. Die Grönländer beschweren sich ja, dass der Klimawandel ihnen nur Probleme bereitet, weil die natürlich mehr auf Fischfang fixiert sind, Robbenjagd, Walfang und ähnliches. Wir haben eigentlich nur ein Vor- oder zwei Vorkommen, die im Augenblick vom arktischen Klima benachteiligt sind. Das ist einmal ein Eisenerzvorkommen, Ischua, das liegt nur halb unter dem Inlandeis. Das ist also ein sehr großes Eisenerzvorkommen, da waren die Chinesen dran. Die fanden es jetzt aber auch nicht so spannend, sie haben jahrelang nichts gemacht und sind dann rausgeschmissen worden. Die Lizenz ist einfach abgelaufen. Und dann haben wir ganz im Norden von Grönland ein sehr schönes Vorkommen, Bleizink. Das hat einen schönen Namen, Zitronenfjord. Hört sich auch richtig schön an. Leider ist der Fjord die meiste Zeit des Jahres vereist. Sie kommen da nicht hin. Und als vor vielen Jahren mal die Passage eisfrei war, ist tatsächlich einem Schiff gelungen, da vorbeizukommen. Das war das große Abenteuer. Aber gerechnet hat sich's gar nicht. Und auch dieses Vorkommen ist im Augenblick stillgelegt, wir sagen gestundet. Man wartet also auf bessere Zeiten. Und wenn man warten will, bis das Klima besser wird, wird es noch viele Jahre und Jahrzehnte dauern.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell über die Rohstoffe Grönlands mit Harald Elstner. Er ist Geologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wie muss ich mir den Rohstoffabbau auf Grönland, also in diesem Eis, vorstellen?
Also im Eis gar nicht, sondern am Rande des Eises. Es geht also um gebirgiges Gelände mit Höhen von vielen hundert bis tausenden Metern. Die Steilfjorde, wie man sie vielleicht aus Norwegen kennt. Arktisches Klima, Stürme peitschen über das Land. Es wächst dort sehr wenig, höchstens ein paar Grasbüschel. Es gibt dort nur sehr wenig Leben. Der arktische Leben ist in den Ozeanen sehr reich. Wale, Robben, Fische, Krebse, Krabben. Dementsprechend auch die ökologische Gefährdung, die dort stattfinden könnte, wenn die Energie dorthin kommt. Denn es gibt natürlich dort keine Solaranlagen, keine Windkraftanlagen, die würde der Strom zerfetzen. Es muss alles mit Diesel betrieben werden. Der Diesel kommt natürlich nicht mit Hubschraubern, sondern mit Schiffen. Die müssen in die Fjorde rein, also sehr kritisch alles. Im Augenblick ist das Problem wirklich das Klima und die Erkundung. Es gibt keine Infrastruktur. Sie müssen in alle Stellen Grönland mit dem Hubschrauber. Es gibt nur ganz wenige Flugplätze für kleine Flugzeuge, aber die Erkundung für auf die Bodenschätze findet mit Hubschrauber statt und dementsprechend ist mit sehr hohen Kosten verbunden.
Welche Strukturen bräuchte es dann aber für ein lohnenswertes Engagement von Firmen dann?
Man muss erstmal ganz viel Geld in der Hand nehmen. Einmal für die Erkundung, die viel teurer ist als im Rest der Welt. Und dann müssen sie das Zeug irgendwie zur Küste schaffen. Wir reden hier immer noch über mehrere Zehner Kilometer teilweise. Also am besten sind die Vorkommen, die direkt am Wasser liegen, wie zum Beispiel die seltenen Erdenvorkommen. Die sind begünstigt, die liegen direkt an Atlantiknähe und dort müssen sie dann einen Abbau beginnen mit Personal, was im Augenblick nicht vorhanden ist, also kein qualifiziertes Personal. Sie müssen sämtliche Geräte, Aufbereitungsanlagen dorthin bringen, denn dort wird ja nichts produziert auf Grönland. Das kostet dementsprechend auch Geld. Sie müssen die ganze Energie dorthin schaffen, sie müssen die Leute bezahlen, sie müssen einen Hafen bauen. Wenn das alles funktioniert, dann müssen sie den Abbau betreiben unter arktischen Bedingungen. Und mit ganz viel Geld in der Hand können sie dort dann die Rohstoffe gewinnen. Und ob sich das dann rechnet, muss jedes Vorkommen für sich selber entscheiden.
Die Grönländer,
beziehungsweise Unternehmer.
Ja, die Grönländer kennen ihre Bedingungen, haben aber da keine Größenordnungen aufgebaut. Auch Dänemark hat sich da zurückgehalten. Was findet da statt?
Also ein paar kleine grönländische Firmen, wo auch deutlich mal auch bei denen dahinter stecken. Aber meistens sind es einheimische Grönländer. Die großen Explorationsfirmen sind aus Kanada und Australien. Kanada, Australien machen ungefähr 90% der Erkundungsmaßnahmen auf Grönland aus. Das sind die Länder oder die Kontinente. Eigentlich sind es Länder, in denen auch sowieso sehr viel Exploration, Erkundung stattfindet. Großmaßstäblicher Abbau von Metallen, Mineralien. Das eine seltene Erdenvorkommen ist jetzt zunehmend im Besitz einer US-Firma. Auch die versucht Geld einzusammeln, weil sie gar nicht das Geld haben. Und es fehlt auch in den USA das Know-how, um überhaupt diese Mineralien und diese seltenen Erden dort rauszuholen.
Welche Rolle spielt denn Deutschland in diesem Wettlauf um Grönlands Rohstofflager?
Gar keine.
Weil man um die Bedingungen weiß und weil man von vornherein sagt, das wird sich nie lohnen.
Weil wir keine Bergbaugesellschaften dieser Größenordnung mehr haben. Kleine Bergbaugesellschaften wissen, was sie dort erwartet und lieber in Deutschland oder in Mitteleuropa und Afrika erkunden. Und auch die deutsche Industrie natürlich die Rohstoffe am liebsten kauft, die am günstigsten sind. Und dazu gehören ganz einfach nicht die grönländischen.
Und der Hinweis zum Beispiel auf die lange Bergbautradition im Erzgebirge, der hilft da nicht wirklich weiter?
Doch, dem Erzgebirge, aber nicht Grönland.
Sagt Harald Elsner, Geologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.